Ja, ihr habt schon gehört, das Thema wurde mir vorgegeben. Das ergibt sich aus eurem Predigtplan. Es heißt, Jesus scheidet die Geister. Ich hätte mir den Titel nicht ausgesucht und den Text auch nicht. Aber es lohnt sich, da wirklich reinzuschauen und es ist einfach dran. Lasst uns das tun und da entdecken, was wir da finden können. Ich fange mal an, die ersten Verse einfach mal zu lesen. Wir lassen sie auf uns wirken. Danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger deine Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du die Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ja, da werden wir jetzt ganz viele Gruppen kennenlernen, Gruppen, die mit Jesus zu tun haben. Die einen wollen ihn töten, haben wir jetzt gerade schon gehört. Die anderen glauben zwar nicht an ihn, aber sie wollen trotzdem, dass er sich beweist durch seine Werke. Und da gibt es jetzt ganz viele Gruppen. Aber bevor wir das tun, gucken wir mal, wo Jesus hin wollte, sollte, wie auch immer. Das Laubhüttenfest stand an. Und es gibt drei große Pilgerfeste, die man eben einfach als Jude gefeiert hat. Und wenn man in einer Umgebung war, maximal 4 Stunden Reisezeit, dann ist man dort nach Jerusalem hingegangen. Und das war eben Passa, das war Schavut und das war Sukkot, das Laubhüttenfest. Und dieses Laubhüttenfest, das erinnert das Volk immer wieder an etwas, was sie damals erlebt haben, nämlich 40 Jahre durch die Wüste zu laufen. Jetzt kann man sich sagen, warum 40 Jahre durch die Wüste laufen, warum müssen wir uns daran erinnern? Das war ja nicht ganz so rühmlich. Also Ägypten und Israel hätten wir auch in 2 Jahren laufen können. Aber die Israeliten, was machen sie? Sie gucken sich an und sagen sich, so viele Einwohner, so stark, so mächtig, wir so klein, unser Gott, keine Ahnung, nichts zu hören, bauen wir uns mal ein goldenes Kalb und sonst was. Und am Ende sind sie 40 Jahre unterwegs. Und daran erinnern sie sich jedes Jahr, also nicht ganz so rühmlich, aber irgendwie gehört das halt auch zu ihrer Geschichte. Aber woran sie sich auch erinnern, ist, dass Gott sie versorgt hat. 40 Jahre Tag für Tag, täglich fällt Manna vom Himmel, ständig erleben sie diese Versorgung und das, obwohl sie da so massiv versagt haben. Ja, und das wird groß gefeiert, pompös. Man hat da überall Fackeln im Tempel hingestellt. Die symbolisieren so diese Feuersäule, die vorangegangen ist. Gott ist ja vorangegangen und das macht man dadurch deutlich. Dann werden Wasserkrüge genommen, man geht zu den Quellen, man bringt da Wasser hin, kippt es dort aus. Wisst ihr, wo Wasser in der Wüste vorkam? Ja, beim Felsen, da kommt dann plötzlich Wasser vor. Die Israeliten sind da wirklich ja, sehr durstig. Und an all diese Sachen erinnern sie sich und jetzt steht dieses Fest an. Und Jesus, als jemand, der das Gesetz auch perfekt erfüllt und erfüllen will, muss natürlich auch dahin gehen. Jesus ist ja nicht gekommen, um das Gesetz, er ist ja gekommen, um es zu erfüllen. Das heißt, er ist da wahrscheinlich auch wirklich 3-mal im Jahr hingegangen. Und er war perfekt, er hat sich perfekt an das Gesetz gehalten und jetzt steht es für ihn an, dorthin zu gehen, aber er hat ein kleines Problem. Die Juden wollen ihn töten. Und die Brüder von Jesus, genau genommen die Halbbrüder, Simon, Jakobus, Josef, Judas, die schlagen vor, geh hin und beweis dich, das ist deine Chance, endlich mal was zu tun, obwohl sie gar nicht an ihn glauben. Spannend. Wir schauen uns gleich die Personengruppen an. Bevor wir das tun, Jesu Karriere in 3 Akten. Ja, fand ich auch mal spannend. Der Aufstieg, der Absturz und die harte Rede. Aufstieg, Absturz, harte Rede. Fangen wir mal mit dem Aufstieg an. 3 Jahrzehnte lebt ja Jesus relativ unauffällig. Er macht eine Lehre, er beweist sich in seinem Alltag, er ist seinen Eltern untertan sozusagen, er macht eine Lehre, er lebt im Alltag, wie wir das auch tun. Er macht seine Sachen recht unauffällig und dann kommt so diese Taufe des Johannes, wo auch dieser Heilige Geist auf ihn fällt, ihn erfüllt für seinen Dienst und dann geht's los. Dann beginnt seine öffentliche Mission und diese Mission heißt Rettung der Welt. Und dann geht's Schlag auf Schlag. Das Wunder in Kana, damit beginnt's, das erste Zeichen, dann die Krankenheilung, die Lahmen, Speisung der 5000, davon habt ihr, glaube ich, zuletzt gehört vom Johannesbrief. Ja, und dann geht wirklich was los da hinten in Galiläa. Galiläa, was ist Galiläa? Das ist sowas wie die Schwäbische Alb in Deutschland. Also da wohnen die Menschen, die etwas sonderbar sind, die etwas hinterwäldlerisch und ungebildet sind, zumindest im Klischee nach. Lass es mal als Klischee stehen. Es mischt sich da noch ein bisschen italienisches Temperament rein. Also die Leute sind auch sehr aufbrausend. Das kommt noch dazu. Und immer, wenn es irgendeine Demo gibt, dann sind die dabei und sind aufbrausend, errichten irgendwelche Barrikaden, gehen schnell auf die Barrikaden. So sind die Galiläer. Und dort hat Jesus erstmal Erfolg. Und viele Menschen sind begeistert von Jesus. Gerade nach der Speisung der 5000, von der ihr ja zuletzt gehört habt, da waren die so begeistert, dass er förmlich wegrennen muss, weil sonst hätten die ihn zum König gekrönt. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt, naja, das sind die Galiläer, ne? Also aufbrausend, und wir machen dich mit aller Macht zum König. Darum zog er wiederum auf einen Berg und zieht sich zurück, weil er nicht König werden will. Also alles läuft nach Plan, zumindest in Galiläa erstmal. Und jetzt, 15 Verse später, beginnt dieses Kartenhaus einzustürzen. Alles läuft nach Plan, jetzt kommt der große Absturz, weil die Menschen sind erstmal begeistert. Das Brot hat geschmeckt. 5000 Leute, ja. Und stellt euch vor, ich gebe euch jetzt ein Stückchen Brot, ihr alle werdet satt und es schmeckt wunderbar. Aber jetzt ist das Brot aus, jetzt ist vorbei. Und jetzt wollen sie Nachtisch und er kommt nicht. So ein Mist. Und Jesus kritisiert sie, weil sie dann nochmal kommen und nochmal Brot haben wollen und sich die ganze Zeit nur ums Brot drehen. Die wollen einfach nur noch Essen haben. Die kommen, noch mehr, hat gut geschmeckt. Gib uns noch Nachtisch. Aber die erkennen gar nicht, warum er das getan hat. Dass es ein Zeichen war. Ein Zeichen, dass er der Messias war, dass er der Große war. Ihr kommt nicht, weil ihr das Zeichen gesehen habt, sondern ihr kommt, weil ihr vom Brot gegessen habt. Ihr habt nicht erkannt, dass es nicht um das Brot geht, sondern dass dieses Brot ein Zeichen ist, dass ich der Messias bin. Und dass es auf etwas hindeutet. Also ein Zeichen ist ja immer etwas, was auf etwas hindeutet. Zeichen, da ist was. Ein Symbol, kann man auch sagen. Das Symbol ist das Haus oder sonst was. Ja, und jetzt gibt er ihnen das Nachtisch nicht und dann sind die aber ganz arg enttäuscht und dann spielen sie das Wunder auch noch runter. Jetzt sind wir 15 Verse später. Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir dir glauben? Also seht ihr das gerade eben noch? Wir wollen dich zum König machen, so ein großes Wunder. Ja, was tust du für ein Zeichen, damit wir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter, die haben das Manna in der Wüste gegessen. Ja, was sind schon 5000 Menschen? Unsere Väter, eine halbe Million Israeliten, ich glaube 600.000 irgendwas, die genaue Zahl steht da irgendwo in 4. Mose. Jeden Tag, 40 Jahre, und du willst uns da mit 5000 Leuten kommen, die du da satt kriegst? Und das schaukelt sich so ein bisschen hoch. Und da kommt so wirklich eine harte Rede von Jesus, der das dann wiederum sagt, was ist denn schon das Manna in der Wüste? Es kommt jetzt so eine ganz harte Rede und die hat Sprengstoff in sich. Und die habt ihr übersprungen. Die ist noch nicht gekommen. Johannes 6, ganz am Ende, da kommt diese harte Rede. Also die Jünger bezeichnen das als harte Rede. Nicht ich, sondern das ist wirklich in der Bibel steht es drin, harte Rede. Da kommt Jesus an mit einer Rede, die wirklich Konfliktpotenzial hat. Und er sagt, ich war im Himmel. Also wer war schon im Himmel? Also Gott ist im Himmel. Niemand von uns kann sagen, ich war im Himmel. Wenn er so einen Satz loslässt, dann macht er sich Gott gleich. Und dann sagt er, ich bin das Brot im Himmel. Ja, was ist schon das Manna, was da jeden Tag runterkommt? Wenn Gott selber auf die Erde fällt, was ist das schon? Ich, der Menschensohn, ich war im Himmel und ich bin das Brot, das vom Himmel runterkommt. Damit fängt es an. Ich komme direkt vom Himmel. Dann geht er einen Schritt weiter und sagt, ich werde diejenigen, oder denjenigen, der zu mir kommt, auferwecken am jüngsten Tag oder am letzten Tag. Das ist eine Aussage. Ich werde auferwecken. Und wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Also da macht er sich quasi wirklich zur Lebensquelle. Auf mich kommt es an. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt. Also das muss man sich mal vorstellen. Er macht sich so wichtig und er sagt, ihr müsst mich essen, ihr müsst mein Blut trinken. Ich meine, Jude, Blut, unrein, schlimm. Und er sagt, ihr müsst mich in euch aufnehmen, ihr müsst von meinem Blut trinken, ihr müsst mein Fleisch essen. Wenn ihr das nicht tut, habt ihr kein Leben in euch. Also da macht er sich wirklich hier zum Kriterium, darauf kommt es an und das provoziert, das ist das harte Kriterium, wer mich aufnimmt, der hat das Leben, wer mich nicht aufnimmt, der hat das Leben nicht. Das provoziert. Und das macht er in diesem Blutbild so deutlich. Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Das sind provokante Aussagen. Es geht ihm nicht um das Leibliche, ihn quasi wirklich aufzuessen. Für uns ist es ja schon so, ja, selbstverständlich, wir kennen das Abendmahl und so wo weiter, aber für die Leute damals, das war provokant, das war wirklich, wer mich isst, ihr müsst euch in mich aufnehmen. Und er macht dann später deutlich in Vers 63, wer es noch nachlesen will, dass es um seine Worte geht. Also es geht nicht darum, ihn wirklich physisch aufzunehmen, aber eben ihn, seine Worte, ihn als Messias, als Gottessohn aufzunehmen. Und damit macht er sich quasi zu dem Stolperstein, zu dem Stein des Anstoßes. Es sind vollgestopft mit solchen Aussagen, die auf seine Göttlichkeit hinweisen und es provoziert. Das provoziert ganz stark. Und das ist der Gipfel der Provokation, dass er sagt, ihr müsst mich essen, sonst habt ihr kein ewiges Leben. Ganz hartes Entscheidungskriterium. Und darauf gibt es dann ganz viele verschiedene Reaktionen. Es ist bis heute, glaube ich, so, dass man auf Jesus sehr unterschiedlich reagiert. Und dass es die gleichen Reibungspunkte sind, finde ich auch sehr spannend. Also Jesus geht ja noch. Jesus kann auch sehr verbinden. Jesus als Prophet kann uns sogar mit dem Islam verbinden. Sehen Sie auch so, Jesus ist ein Prophet. Jesus ist von Gott geschickt, können wir auch noch mitgehen. Wunderbar, alles schön. Seine moralischen Ansprüche, da kommen wir sogar noch mit Fernost mit, da große Weltethos, passt alles wunderbar, könnte so verbindend sein, Jesus, wenn nicht diese komischen Aussagen wären. Jesus als Gott. Und das trennt. Da kommt die große Trennung. Das Problem ist, ich würde es ja gerne wegnehmen, aber wenn ich Jesus seine Göttlichkeit beraube, was bleibt da noch übrig? Die Evangelien sind vollgestopft von Selbstaussagen. Ich bin Gott. Ich bin vom Himmel gekommen. Ich bin das Leben. Da bleibt nichts übrig. Das ist wie ein Auto, kein Motor mehr drin, ist nichts mehr da. Und diese Diskussion ist 2000 Jahre alt. Wir können christlichen Glauben, alles wunderbar, mag jeder. Aber diese Aussage, auf mich kommt es an und auf keinen anderen, das wird hier zum Reibungspunkt. Ja, und dann gibt es verschiedene Leute, die unterschiedlich reagieren. Jetzt habe ich die mal benannt. Ich habe ein paar Eigenschaften bei ChatGPT eingegeben von diesen Personengruppen und geguckt, welche Namen er mir so vorschlägt und habe die Gruppen hier gefunden. Es sind die skrupellosen, die Egoisten, die Wahrheitssuchenden und die Zuschauer. Schauen wir uns mal die skrupellosen an. Es geht nämlich gleich los. Ja, den Vers habe ich jetzt dummerweise nicht geändert. Es geht gleich los in unserem Kapitel 7, Vers 1. Da zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten versuchten. Also da gibt es eine Gruppe, die hat einen tiefen Hass gegenüber Jesus. Und wo ich das jetzt gerade erzähle, tiefen Hass gegenüber Jesus. Also ich war vor 2-3 Wochen auf dem Parkplatz hier, was gibt es hier, Hagebau war das, genau. Und da habe ich schon ein Auto gesehen, mit schönen Fischen und sonst irgendwas drauf und habe gedacht, wunderbar, schön, stellst du dich mal daneben, schaust dir die Aufkleber an, was da alles draufsteht. Und dann war da so ein Fisch und da stand Satan drauf und dann stand da noch drauf, Jesus ain't coming back, now get over it. Und also sehr viele Sachen, so ein tief, abgrundtiefer Hass gegen Jesus. Ich habe mich echt gefragt, was treibt Menschen dazu, ihn so zu hassen? Also so, nicht einfach zu sagen, ja, die Christen sind halt Spinner und die glauben irgendwie altbacken oder irgendwas, sondern dieses wirklich aktive, ich hasse ihn, ich versuche dagegen zu kämpfen. Und so haben wir die erste Gruppe, die versuchen, Jesus zu töten. Sie suchen, ihn zu töten. Und ich habe mich gefragt, was motiviert diese Gruppe so stark gegen Jesus, dass sie ihn töten wollen? Es steht hier, die Juden. Gemeint sind nicht die Juden im Allgemeinen, sondern es geht um die jüdischen Führer, es geht um die Theologen damals. Und ich habe dann noch mal ein bisschen zurückgeschaut, wann dieser Hass anfängt. Er verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hat, und deshalb verfolgten sie die Juden, Jesus zu töten, weil er das am Sabbat getan hat. Also er hat ein Gebot von ihnen quasi gebrochen. Ich glaube, dass dahinter ganz viel Stolz steckt, aber auch eine gewisse Macht. Wir haben die Macht, über das religiöse System zu wachen. Wir haben die Macht zu sagen, was hier wie funktioniert. Und dieses System hat ihnen auch einen gewissen Wohlstand gebracht. Also die Priester und so weiter, die haben davon gelebt und waren die Autorität. Und jetzt untergräbt jemand ihre Autorität und macht irgendwas anders. Und das ist für sie durch diese Sabbatheilung, also erstmal, ja, ist erstmal wirklich ein Risiko, dass da jemand geheilt wird am Sabbat und sie in Frage stellt, ihr System in Frage stellt. Das System gibt ihnen Sicherheit, dass man am Sabbat sowas nicht tut und sie darüber wachen und gucken, dass alle Gebote eingehalten werden. Das gibt ihnen Sicherheit, das ist ihre materielle Versorgung und da werden sie ganz arg böse, wenn da irgendjemand dazwischen kommt. Wir erleben das auch noch später, Apostelgeschichte, da gibt es irgendwelche Silberschmiede, die plötzlich ihre Götzenfiguren nicht mehr verkaufen können, weil Menschen Christen werden, weil sie plötzlich diese Götterfiguren nicht mehr haben wollen. Und da werden die Menschen ganz arg aggressiv, weil ihr Wohlstand gefährdet ist, weil da irgendwas kaputt geht und sie das nicht mehr verkaufen können. Und so ist es hier auch, dass da eine Gruppe einfach aggressiv wird, die da ganz im Hier und Jetzt gefangen ist, einfach guckt, was jetzt ihnen Anerkennung bringt, also Anerkennung kann man eben auch noch sehen, und kein Blick hinter die Kulisse. Die haben auch gar keine Sorge, dass sie irgendwann mal zur Rechenschaft gezogen werden. Die gucken nicht, wer war Jesus wirklich, sondern die gucken auf ihren Vorteil, auf das Hier und Jetzt und übersehen die Zeichen. Dass ein Mensch, der 38 Jahre nicht gehen kann, auf Kommando wieder läuft, es passieren unglaubliche Sachen, unglaubliche Zeichen, aber sie übersehen es, weil sie so in ihrem frommen Tun gefangen sind. Ich frage mich auch manchmal, was bringt uns so unser frommes Tun, so Anerkennung, vielleicht Bestätigung, was ist unsere Motivation für religiöse Aktivität sozusagen? Ist unser Herz offen für die Zeichen, die man so sieht? Sie sind nicht bereit, sich auf diese Begegnung einzulassen, sondern gucken, was es ihnen bringt. Lass uns nicht religiöse Programme abspulen, ohne nach Gott zu suchen. Such Gott mit reinen Motiven und die Zeichen, die Jesus gibt. Dann gab es als Zweites so die Egoisten. Ihr kommt nicht, weil ihr das Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr vom Brot gegessen habt. Was waren ihre Motive? Eigenes Glück. Wunder erleben. Mach's nochmal. Jetzt kommen wir doch wieder. Und er verweigert dieses Wunder, mit dieser großen Macht verbunden zu sein, die sich immer wieder zeigt. Gib uns alles. Der moderne Mensch, der tanzt auch um sich selbst. Wie werde ich glücklich? was ist meinem Glück im Weg, was gibt mir Sinn, was gibt mir Aufgabe? Jesus als derjenige, der mir irgendwie diese Aufgabe, diesen Sinn gibt, dass ich mich entfalten kann, dass ich meine Talente einbringe, dass ich glücklich werde, dass ich Erfüllung habe. Jesus hat Nachfolger, die ihn suchen, weil er ihnen Essen gibt. Und als der Nachtisch ausbleibt, sind sie weg. Sie suchen den Segen Gottes. Wenn ich nur die Macht Jesu habe, dann kann ich alles im Leben erreichen. Dann kann ich Bäume ausreißen, dann kann ich Berge versetzen. Gott gibt mir, was mein Herz begehrt. So immer dieses Ich. Ja, und dieses Wohlstandsevangelium, das gibt es halt schon im Johannesevangelium. Komm zu Jesus und bekommst leckeres Essen, gibt es auch modern. Und obwohl Jesus gerne Wunder tut und versorgt, lässt er sich nicht darauf ein. Sondern Jesus spricht von Nachfolge, von Selbstverleugnung, von Aufopferung. Christen, die ihrem Herrn verpflichtet sind. Und dann kommt eben diese harte Rede. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Die können diesen Selbstanspruch Jesu nicht hören, das ist eine Provokation, ein Stein des Anstoßes. Und ich kann diesen Stein des Anstoßes nicht wegnehmen. Ich kann es umdeuten, kann versuchen, Jesus herauszunehmen. Dann bleibt nicht mehr viel übrig, außer christliche Tradition, Worthülsen, Floskeln. Und die sind weg, als er sich wirklich diesen Anspruch da stellt, er ist Gott. Und plötzlich auch so einen Anspruch hat, wenn er Gott ist, dann haben seine Worte ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Wenn er nur ein Prophet ist, naja, okay, dann kann ich da nochmal anders mit umgehen. Oder wenn er einfach ein kluger Mensch ist, also seine Worte was Kluges sind, ja, dann kann ich damit umgehen wie mit Worten von Philosophen. Aber wenn er Gott ist, dann haben seine Worte wirklich Verbindlichkeit. Und dann kann ich mich dagegen sträuben. Dann haben die mir was zu sagen. Ich kann sie nicht einfach wegschieben und sagen, das gilt nicht. Dann gibt es auch sowas wie Schuld. Dann bin ich ihm ja gegenüber verantwortlich. Und das ist den modernen Menschen und wahrscheinlich auch den Menschen damals zuwider. Die möchten selbstbestimmt leben, die möchten niemand Rechenschaft geben. Und diese Rede, die provoziert. Ja, und dann hat man plötzlich keinen objektiven Maßstab mehr, weil man davon nichts hören will, von Schuld. Und intuitiv merken wir aber doch, dass es sowas gibt. Wenn wir solche Sätze sagen, wie können die Politiker solche Gesetze machen? Ja, ich meine, was sind denn Gesetze? Wer sagt denn, was Recht und Unrecht ist? Das ist doch eigentlich eine Übereinkunft zwischen uns, ist doch eigentlich beliebig. Aber wenn ich sage, wie können die nur, dann spüre ich ja doch, dass da irgendwo ich irgendjemand gegenüber verantwortlich bin, dass da irgendwie was Höheres, ein höheres Recht bestehen muss. Oder wenn ich sage, wie kann jemand so unbarmherzig sein, wie kann jemand Menschen in Not so untergehen lassen, dann gehe ich von einem höheren Maßstab aus. Dann gibt es irgendwas und dann gibt es auch sowas wie Schuld und dann gibt es irgendjemand, dem ich Rechenschaft schuldig bin. Dann als drittes haben wir die Wahrheitssuchenden. Das fand ich auch sehr spannend. Viele der Anhänger, die wenden sich ab, als sie das hören, dass Jesus da wirklich sich zum Maßstab erhebt, ihnen auch nicht mehr das Essen und das Wunder und alles Mögliche gibt. Aber dann gibt es die Wahrheitssuchenden. Jesus fragt nämlich die Leute, die noch bei ihm sind, wollt ihr auch gehen? Ist es euch jetzt auch zu eng geworden? Wollt ihr weggehen? Und dann finde ich diese Antwort so interessant, zu wem sollen wir gehen? Also finde ich von dem Gedanken nochmal interessant, weil es gar nicht so klingt nach alles hier so toll, alles so wunderbar, alles so rosig, sondern sie sagen, was gibt es denn für eine Alternative? Es gibt doch keine Alternative. Und da finde ich mich manchmal so wieder, es gibt doch keine Alternative. Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden, da gibt es keine Alternative. Ich könnte ja jetzt versuchen, so ganz naturwissenschaftlich zu denken. Naja gut, Ja, es gibt kein Jesus, keine Erlösung, Körper zerfällt, alles ist wunderbar, alles ist in Ordnung, wird Futter für die Würmer und Erde braucht ja auch Dünger, Tod gehört zum Leben, alles gar nicht so schlimm. Ist das eine Alternative? Oder so ganz fernöstlich, Kreislauf aus Wiedergeburten und sonst irgendwas und wir verlieren uns irgendwann im Ozean? Letztendlich gibt es doch keine Alternative. Und dann kommt so dieser kraftvolle Satz, du hast Worte des ewigen Lebens. Durch dich haben wir Hoffnung. Und das ist ja bis heute. Wir haben Hoffnung auf ein ewiges Leben. Wir haben Hoffnung, weil jemand den Tod besiegt hat. Und wir haben Hoffnung, dass jemand wirklich auch leiblich den Tod besiegt hat. Dass es nicht irgendwie so eine geistliche Auferstehung ist. Das ist ja auch so eine Vorstellung, die manchmal so kursiert, ja, im Geist ist Jesus auferstanden, seine Gedanken, die leben ja irgendwie bis heute weiter. Und das hat es ja damals auch schon gegeben, wo Paulus sagt, nee. Und 500 Leute haben ihn gesehen, 500 Leute können bezeugen, er ist hier auf der Erde gewandelt. Und wir können bezeugen, dass Menschen die Finger in seine Wundmale gelegt haben. Er ist auferstanden, er gibt uns Hoffnung. Und sie haben das in seinen Worten schon gespürt. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und die haben das Zeichen gesehen. Die haben das Zeichen in den Speisungen der 5000 gesehen. Die haben es nicht runtergespielt, sondern haben gesehen, da ist was. Und das ist mehr. Ja, ich glaube, wir wissen, dass wir für was anderes geschaffen sind als Futter für die Würmer zu werden. Gott hat ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt, sagt Salomo, finde ich auch so einen interessanten Satz. Wir haben diesen Wunsch der Ewigkeit, wir haben nicht einen Wunsch, uns da irgendwie aufzulösen oder sonst was, sondern wir streben und wir spüren intuitiv, wir sind für die Ewigkeit gemacht und Gott hat uns für diese Ewigkeit gemacht und uns diese Ewigkeit ins Herz gelegt. Und du hast Worte des ewigen Lebens und darum haben wir Hoffnung. Wenn du zweifelst, halte dich an Jesus fest. Zu wem sonst sollten wir gehen? Und dann gibt es noch die Zuschauer, seine Brüder. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier, zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger deine Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbar dich der Welt, denn seine Brüder glaubten noch nicht an ihn. Jerusalem, viele Menschen sind dort, perfekte Gelegenheit, endlich mal die große Bühne dort zu machen. Endlich mal dorthin zu gehen und sich einem größeren Kreis zu präsentieren. In Galiläa, hinterwäldlerisch, da wird man nicht viel erreichen. Die religiöse Elite und auch die Führung des Landes, die ist in Jerusalem. Und jetzt zeig dich mal dort. Und wenn du dort deine Wunder tust und dich die Führer anerkennen, dann sehen wir auch, dass du der Messias bist, der uns befreien will. Ja, das ist ähnlich bei uns. Was kannst du schon auf der Alp bewirken? Wenn du was bewirken willst, dann geh nach Berlin oder nach Brüssel. Da wird große Bühne gemacht oder geht zumindest mal nach Stuttgart. Dort läuft's. Ganz schön okay, wenn du im hinterwäldlerischen Galiläa was bewirkst, aber wenn der Messias kommt, um sein Volk zu befreien, dann muss da die große Bühne gespielt werden. Das denken sich so die Brüder. Das ist unsere Chance, das ist deine Chance. Geh nach Jerusalem und beweis dich. Und wenn du dich da bewiesen hast, dann hören wir auf zuzuschauen. Dabei haben die ein Wunder nach dem anderen erlebt. Die haben Hochzeit zu Kana erlebt, die haben die Krankenheilung erlebt, das Lahme und so weiter. Die waren ja mit ihm unterwegs, aber es hat ihnen nicht gereicht. Beweg dich. Gedächtnis ist so kurz. Vielleicht sind sie auch dabei, runterzuspielen. Was sind schon 5000? Was ist denn schon Wein? Kannst du ja kaufen. Was ist es schon, dass jemand nach 38 Jahren wieder laufen kann? So kleine Zeichen und ganz ehrlich, Wasser in Wein verwandeln? Ich habe schon öfter gedacht, was für ein bedeutungsloses Zeichen hat sich Jesus da ausgedacht? Hätte er nicht was Größeres tun können? Also sie haben so ganz feste Vorstellungen von ihrem politischen Messias. Beweis dich, Jerusalem. Und das Spannende ist, Jesus lehnt ab. Sagt, das tue ich nicht. spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Jesus war schon immer bedacht auf das Timing, meine Zeit ist noch nicht da. Das hat er auch bei dem Wunder von Kana übrigens gesagt. Da ist ja seine Mutter gesagt, jetzt mach doch mal was hier. Und da sagt er, jetzt noch nicht. Und dann kurz später macht er es eben doch. Meine Zeit ist noch nicht da. Und dann macht es anders, als sie es erwartet hätten. Nachdem seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest. Nicht öffentlich, sondern im Verborgenen. Auch das etwas. Er macht es zu seiner Zeit und er macht es auf seine Art und Weise. Ja, das ist spannend, dass Jesus da eben auch manchmal diese Wartezeiten hat und er wartet, bis die Zeit da ist. Und die Wartezeiten gibt es immer wieder, die gibt es bei Jesus. Ich meine, er muss ja wirklich auch lange warten, bis er mit seinem Dienst beginnt. Und jetzt ist die Zeit da und jetzt ist die Mission und jetzt wirklich. Und jetzt ist die Zeit, das Wunder zu tun und jetzt mache ich es. Und jetzt ist die Zeit, nach Jerusalem zu gehen. Das ist ja auch so ein Shifting von Galiläa nach Jerusalem. Ein halbes Jahr später ist er tot. Also das ist so das letzte Fest, Passafest. Wisst ihr auch, da ist es dann vorbei. Meine Zeit ist noch nicht da, ich warte auf diese Zeit. Also er ging los, nicht öffentlich. Die Brüder fordern ihn ja zum Showdown auf. Sie sagen, das Showdown ist da, aber Jesus sagt, ist noch nicht da. Laubhüttenfest, halbes Jahr später kommt der Showdown, dann ist vorbei. Er hält sich weder an das Timing, wie sich die Brüder vorstellen, noch an die Art und Weise, noch an das Vorgehen, sondern er geht dann ganz im Verborgenen und dann ist auch spannend, wie er dort auftaucht. Er macht nämlich kein Wunder. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Auch spannend. Er beginnt nicht mit einem Wunder, sondern er lehrte. Und dann sagen die Juden, sie verwundern sich und sprachen, woher kennt er die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Oh, da finde ich manchmal so unsere Zeit jetzt so ein bisschen wieder, wo wir in der evangelikalen Welt so viel Wert mittlerweile drauf legen, auf irgendwelche Abschlüsse und studieren und man kommt da quasi vom Abi und kriegt seinen Bachelor und Master und so weiter, muss alles irgendwie sein. Und dann kommt da ein Jesus her, der sich quasi an dieses System nicht hält, weil das System haben die damals auch, dass man eben zur Schule geht, religiöse Schule, das mitmacht und das macht Jesus nicht mit. Und dann fragen sie ihn, wo bist denn du zur Schule gegangen? Seine Antwort sinngemäß, im Himmel. Wo kommst du her? Ja, vom Himmel. Wo gehst du hin? In den Himmel. Also immer so Antwort, ich bin von Gott autorisiert. Und ich will jetzt niemand die Bildung absprechen, die ist wichtig, die ist gut. Aber mal ein bisschen drüber nachdenken, ob das so festgelegt ist, ob es wirklich um diese akademischen Grade geht oder ob es darum geht, von Gott die Autorität zu haben. Und dann ist es zweitrangig. Dann Paulus hat Theologie studiert, ein Jesus nicht. Und beide haben was bewirkt. Also, ja. Aber das finde ich einfach spannend, dass er da anders auftaucht als gedacht. Und zum Schluss, es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Viel Gemurmel. Doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Bis heute hat sich da nicht viel geändert. Es gibt viel Gerede, Gespaltenheit über Jesus, über die Bedeutung von Jesus. Wie weit darf ich gehen? Es gibt auch viel Angst. Und ich würde uns wünschen, dass wir da aus dem inneren Gefängnis ausbrechen, dass wir da uns nicht gefangen nehmen lassen, weil die sind nämlich gefangen. Aus Furcht reden sie nicht. Sie haben so ein inneres Gefängnis und sie trauen sich nicht, das zu sagen, was in ihnen drin steckt, was sie bewegt. Versuche ich da Menschen zu gefallen? Lass uns frei werden, diese Freiheit erfahren. Und diese Zusage, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich vor dem Vater bekennen. Ich muss ja niemand Christus aufzwingen. Auch das wird in Kapitel 6 ganz arg deutlich. Wenn der Geist nicht zieht, der versteht's nicht. Die reden die ganze Zeit aneinander vorbei. Also er spricht die ganze Zeit davon, dass er das Brot des Lebens ist und von den Worten und von Gott und so weiter. Und die sprechen immer nur vom Essen. Die können auf nichts anderes blicken als aufs Essen. Wenn der Geist nicht zieht, da funktioniert es nicht. Und wenn ich da Hindernisse und Barrieren sehe, dann kann ich die auch akzeptieren. Und doch möchte ich nicht ängstlich sein. Wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich auch vor dem Vater im Himmel bekennen. Lasst uns den Mut haben, unseren Glauben zu zeigen. Ich bete noch mit uns. Ja, Herr, da steckt so viel drin in diesen beiden Kapiteln und dein Selbstanspruch, dass du der Stein bist, der Stein des Anstoßes, an dem sich alles entscheidet. Herr, und ich möchte dich bitten, dass wir das erkennen, dass wir da mutig zu stehen und dass wir das nicht aufweichen, dass wir da auf irgendwelche Sachen hören, dass es eben doch nicht so wichtig ist und auch andere Wege und alles nur symbolisch und sonst was, sondern du bist der Stein des Anstoßes, auf dich kommt es an. Und ich möchte danken, du hast den Weg frei gemacht, du hast uns gezeigt, dass der Weg zu dir durch dich führt. Ja, mach du uns das ganz groß und lass du uns mutig sein, dass wir uns da nicht verstecken, dass wir nach dir suchen, dass wir uns an dir festhalten. Ja, auch wenn da manche Sachen vielleicht nicht so rosig laufen, wenn wir den Nachtisch nicht bekommen in unserem Leben, wenn wir da Segen erlebt haben und uns fragen, ja, warum kommt der Nachtisch nicht? Lass uns da treu bleiben an dir. Und ich danke dir, dass du treu zu uns stehst. Du hältst uns fest, du bleibst bei uns. Vielen Dank. Amen.